Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Diese Botschaft geht rund um den Globus heute. Und weil das eine so wichtige Botschaft ist und auch erfreuliche Botschaft ist, deshalb sind wir heute eine Stunde früher im Gottesdienst. Herzlich willkommen heute Morgen. Ja, am Auferstehungstag waren drei Frauen unterwegs. Sie wollten Jesus einbalsamieren, mit Öl bestreichen, wie das damals Sitte war. Sie hatten mitbekommen, er wurde gekreuzigt, er ist tot und wurde ins Grab gelegt. Und jetzt wollten sie die letzte Ölung gleichsam spenden, wie es damals üblich war. Markus 16, Vers 6. Sie kommen zum Grab und sie sahen eine Erscheinung, ein Engel, ein junger Mann in weiß gekleidet. Sie waren erschrocken, aber er sprach zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hinlegten. Er ist nicht hier. Er ist nicht bei den Toten. Er ist wirklich auferstanden. Vor Schreck liefen sie davon. Und das wird berichtet im Markus-Evangelium, Kapitel 8, Kapitel 16, Vers 8. Und sie gingen hinaus und flohen von dem Grab, denn Zittern und Entsetzen hatten sie ergriffen, und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Ist ja auch ungewöhnlich. Ein junger Mann in weiß gekleidet, er bringt die Botschaft, er ist auferstanden. Zittern, erschrecken. Weihnachten, damit können wir relativ gut umgehen. Da ist ein Kind geboren, ja, das kommt häufig vor, dass ein Kind geboren wurde, damals auch schon. Und die Kreuzigung, damit können wir auch gehen. Tausende wurden damals im Römischen Reich, aber nicht nur im Römischen Reich, davor schon gekreuzigt. Tausende, ja, da kann man Mitleid haben, da kann man Empfindungen entwickeln. Das ist schrecklich. Warum hat man so eine grausame Hinrichtung erfunden, erdacht und dann auch durchgeführt? Aber Ostern, Auferweckung, ja, man hat versucht, da in den Jahrhunderten immer wieder neu zu erklären, Jesus, wahrscheinlich hat er die Kreuzigung überlebt. Die hatten ihn abgenommen und ins Grab gelegt, bisschen gepflegt. Wahrscheinlich hat er es überlebt. Oder die Theorie kam ja auch schnell auf, er wurde gestohlen und ja, wieder belebt. Er war nicht ganz tot. Das haben die Jünger sich ausgedacht. Diese Theorie gab es auch. Eine kollektive Vision, das gab es immer wieder. Gab es. Viele sehen ja auch UFOs zur gleichen Zeit. Bis jetzt noch keins gelandet, offenbar, aber Verschwörungstheorien gibt es genug. Man weiß ja nicht. Oder jemand anders wurde gekreuzigt, man hat ihn ausgewechselt. Man will irgendwie mit der Auferstehung Jesu zurechtkommen. Es muss irgendwie logisch sein. Und die Auferstehung Jesu ist nicht logisch. Verschwörungstheorien kennen wir. Corona hat viele entwickelt. Die Juden sind an allem schuld. Auch so eine Verschwörungstheorie. Durch die Jahrhunderte begleitet uns das. Alles das gab es, gibt es. Und über Jesus hat man auch einiges erfunden. Wie kommt man nur klar mit dieser Auferstehungstheorie oder Behauptung? Jedenfalls, die Jünger waren überrascht und sie glaubten nicht. Die nächsten Stellen. Und als diese hörten, dass er lebe und ihr erschienen sei, glaubten sie nicht, die Jünger. Und die gingen auch hin und verkündeten es den anderen. Das sind die zwei, die nach Emmaus gegangen sind und Jesus erfahren hatten, dass er lebt. Aber auch denen glaubten sie nicht. Die Jünger glaubten nicht. Und das zog sich durch, als Paulus in Athen verkündigte, Jesus sei auferstanden. Da glaubten sie es nicht, die nächste Stelle. Denn er hat den Tag festgesetzt. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal anhören. Das ist diese Situation, das ist doch lächerlich. Ein Mensch, der tot ist, kann sich nicht verwandeln, auferstehen. Und das geht bis heute so. Wenn wir von der Auferstehung Jesus sprechen, Staunen, Stille, Akzeptanz, die uns zugedacht wird. Bis heute. Der Apostel Paulus, und da möchte ich doch einige Bibelstellen noch lesen. Er hatte auch Mühe, das herüberzubringen, den Korinthern, der Gemeinde. Denn er hat den Vers 6, danach ist gesehen worden, von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln, zuletzt ist er von allen gesehen worden, zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Also es gab Leute, die noch lebten. Ihr könnt sie befragen. Ihr könnt hinlaufen, hinfahren und sie befragen. So Paulus. Weitere Stellen. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig, so seid ihr noch in euren Sünden. Also der Glaube hängt an die Auferstehung Jesu. Hoffen wir allein diesem Leben auf Christus, so sind wir die Elendesten unter den Menschen. Nun aber ist Christus auferweckt von den Toten als Erstling unter denen, die entschlafen sind. Hätte ich in menschlicher Weise in Ephesus mit wilden Tieren gekämpft, was hätte es mir geholfen? Wenn die Toten nicht auferstehen, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Ich denke, das ist die ganze Botschaft schon, die Paulus hier bringt. Wenn Christus nicht auferstanden ist, seine Geburt, seine Kreuzigung können wir vergessen. Es hängt mit der Auferstehung unser Glaubensleben zusammen. Gut, das ist die Botschaft vor 2000 Jahren, die Paulus verkündet hat. Was machen wir 2000 Jahre etwa danach? Wir können nicht mehr hingehen zu Leuten, die das gesehen haben. Die 500 Männer allein, da sind sicher auch Frauen gewesen, an die 1000 Leute, die das gesehen haben, ihn gesehen haben, den Auferstandenen. Er hat mit den Jüngern gegessen, er war plötzlich da, dann war er wieder weg. Alles das wird berichtet. Aber was fangen wir denn an? 2000 Jahre sind vergangen, ungefähr. Beweisen? Können wir die Auferstehung Jesu beweisen? Nein. Nach wissenschaftlichen Methoden? Nein. Aber die Gegenseite kann auch nicht beweisen, dass er nicht auferstanden ist. Also ein Patt. Die Gegenseite kann auch nicht beweisen, dass er nicht auferstanden ist. Was bleibt uns? Jesus, er gibt uns eine Antwort. Johannes 6. Alles, was mir der Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Also zu Jesus kommen, was heißt das? Ihn anbeten. Einfach sagen, Herr Jesus Christus, ich kann dich nicht sehen als den Auferstandenen. Du bist erhöht worden nach der Bibel. Du bist zur Rechten Gottes erhöht worden. Ich kann dich nicht sehen, aber ich gebe mein Leben dir in die Hand. Wenn es stimmt, dass du der Lebendige bist, dann zeig es mir, offenbare es mir in irgendeiner Weise, dass ich glauben kann. Und Jesus sagt, wer zu mir so kommt, den werde ich nicht abweisen. Natürlich kann man so hingehen, dass man sagt, na ja, ich halte mal Abstand, mal sehen. Nein, wer zu ihm kommt, vertrauend zu ihm kommt, den wird er nicht abweisen. Eine zweite Bibelstelle. Jesus selbst gab ihnen die Antwort, was ich verkünde, ist nicht meine eigene Lehre. Es ist die Lehre dessen, der mich gesandt hat. Wenn jemand bereit ist, Gottes Willen zu erfüllen, also die Weisungen Jesu zu tun, wird er erkennen, ob das, was ich lehre, von Gott ist oder ob ich aus mir selbst heraus rede. Wird er erkennen? Also wer zu ihm kommt, den wird er nicht wegstoßen. Und wenn er das tut, was ich ihm sage, wird er erkennen, dass ich lebe. Das ist das, was Jesus uns mit auf den Weg heute gibt, nach 2000 Jahren. Ich möchte heute Morgen persönlich etwas sagen. Und zwar Erfahrungen, die ich gemacht habe. Vor längerer Zeit, damit die letzten 10 Jahre ausgeschaltet sind, ich habe viele, viele Dinge miterlebt, dass er lebt. Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht verwaist zurück. Der Heilige Geist wird mich vertreten. Ich bin bei euch alle Tage, wie durch den Heiligen Geist. Er wird mich vertreten. Er wird nur das verkünden, was ich ihm auftrage. Ich bin bei euch alle Tage. Noch einmal, durch den Heiligen Geist. Für mich war, soweit ich zurückdenken kann, klar, dass es Gott gibt. Und als ich zum ersten Mal vor langer Zeit im Römerbrief gelesen habe, dass Paulus geschrieben hat, alle Menschen können erkennen, anhand der Schöpfung, dass es einen Designer geben muss, einen Schöpfer geben muss, der das alles erdacht hat, geplant hat. Anhand der Schöpfung, und wir haben viel Einblick in den Makro- und Mikrokosmos heutzutage und können nur staunen. Und auch Wissenschaftler staunen immer wieder, die an vorderster Front im Großen wie im Kleinen forschen, was es da alles gibt, und sind erstaunt. Paulus schreibt, anhand der Schöpfung kann man erkennen, dass es da irgendwie etwas gibt, einen gibt, der das alles angestoßen hat oder wie man es auch benennen will, der es ausgedacht hat, der es erschaffen hat. Für mich war das auch klar und immer wieder, wenn ich in den Makrokosmos und Mikrokosmos hineinschaue oder den Wissenschaftlern nachfolgen kann und etwas erkennen kann, sehen kann, dann staune ich immer und für mich ist das Anbetung, einfach den Schöpfer anbeten, Dank sagen, dass ich das erkennen konnte. Ich war etwa 17, 18 Jahre alt. Auf einer Konferenz war ich in der Schweiz. Und zu einer bestimmten Zeit, als bestimmter Redner auftrat, war nicht nur ich, sondern auch Begleiter von mir. Und ich war damals in der Zeltmission als Gehilfe tätig. Und immer wenn wir dann reinkamen in den Raum, berührte uns etwas wie Heiligkeit. Ich kann es nur so sagen. Tief beeindruckt. Und wir wussten nicht, woher das kommt. Und dann stellten einige fest, die mit mir waren, immer wenn der eine Pfarrer spricht, dann ist vorher schon eine Atmosphäre, ja, ich kann es nur sagen, der Heiligkeit oder besonders berührt waren wir. Viele Jahre später erfuhr ich dann, dass das ein wirklich gläubiger Mann war, der auf den Heiligen Geist setzte. Charismatiker, würde man heute sagen, viele Charismen mit einbrachte. Und das war etwas, was mich berührte und sehr stark berührte. Und ich würde sagen, das war die Berufung zum Pastor. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Er sprach einige Male über das Kreuz. Das Kreuz ist geschehen und das hat mich bis heute nicht losgelassen. Das war eine innere Berufung. Damals konnte ich mir überhaupt sowas nicht vorstellen. Das war eine innere Berufung, die mich getragen hat. Natürlich gab es dann viele Bestätigungen auch. Ich bin nicht aufgrund einer Empfindung Pastor geworden. Einigen habe ich es schon erzählt oder hier schon mal erzählt vor vielen Jahren. Ich bin in einen Haushalt gekommen und da saß ein alter Mann, damals für mich jedenfalls ein alter Mann. Ich war 17, 18 Jahre alt und der löffelte so eine Suppe und der guckte nur hoch. Was machst du? Was bist du von Beruf? Und dann sagte er, das wirst du nicht bleiben. Und das war ein Stich im Herz. Und ich wusste, Gott hat etwas anderes vor. Aber viele andere Begebenheiten kamen dazu, Bestätigungen. Und als ich mich anmeldete zum theologischen Seminar, dann habe ich Bedingungen gestellt. Ich wollte nicht diesen Weg gehen. Und ich dachte immer, sie lehnen mich ab. Und ich hatte Bedingungen gestellt, einfach Lebenslauf hingeschnuddelt. Und die nahmen mich an. Ja, so bin ich Pastor geworden. Ein anderes. Ich bin immer darauf aus, wie ich den Auferstandenen erfahren habe. Und ich kann es nur sagen, Berührung durch Heiligkeit und Berührung durch helle Gedanken, so nenne ich das für mich. Als ich in Lage Detmold war und die ältesten Leiter gefragt hatte, ob ich noch bleiben konnte nach 7 Jahren. Und dann waren sie einhellig, ja, ich kann bleiben und das ist alles gut. Und ich war so beruhigt, denn es war eine schöne Gegend. Es war viel Stress und viel Arbeit, für Irmtraut auch. Und naja, aber es war eine Harmonie in der Gemeinde, in beiden Gemeinden. Und das war richtig gut. Und dann weiß ich noch ganz genau, ich stehe vor einer Brücke und so ein heller Gedanke, irgendwie, ich wusste, da kann ich nicht gegenreden. Du musst in eine Großstadt. Und ich habe es einigen schon gesagt. Und für mich war ein Aufschrei, innerer Aufschrei, bitte nicht nach Hamburg und nicht ins Ruhrgebiet. Und 2 Tage später oder 3 Tage klingelte das Telefon. Bestätigung. Und ein Kollege im Ruhrgebiet, der hatte das mitbekommen, beziehungsweise dass die Gemeinde einen Pastor sucht. Und jemand hatte eine Vision im Ruhrgebiet. Und zwar hat er dem Kollegen gesagt, der mich ganz gut kannte, die bekommen einen Pastor, so und so und so sieht der aus. Und dann sagte er, das kann nur der Klaus Wuttke sein. Also diese Bestätigungen waren auch wichtig für mich. Und ich denke, dass auch Bestätigungen, jeder erfährt das anders, aber wichtig sind, wenn ihr einen Schritt in Richtung Weisung durch Jesus geht. Vielleicht ein drittes noch, dann mache ich Schluss. Ich musste predigen in Essen, das ist schon lange her. Und ich war immer froh, wenn ich einen Text gefunden hatte. Und man, ja, dann hatte ich einen Text, ach, darüber kann ich predigen. Und ich weiß noch, als ich dann in den großen Saal reinging und nach vorne, und es war schon ziemlich spät, immer meist 5 nach 10 Uhr oder so, um 10 fingen wir an. Da kommt mir einer, Günter Sokolis, einige kennen ihn auch, der war Hausmeister und hatte einen Eindruck und den sagte er mir und ich bin fast zusammengeklappt. Der Text, den ich predigen wollte, war eine Warnung für mich. Das war so eindeutig. Ah, was mache ich jetzt? Ich hatte mich vertan. Ich hatte glücklicherweise den Text einfach genommen und dachte, darüber kann ich predigen. Und ich habe nicht weiter gebetet und gefragt, Herr, was willst du damit sagen? Mein Erkennen ist auch Stückwerk. Jedenfalls habe ich damals, da war ich noch viel jünger und da war ich auch noch flexibler und dann habe ich die Predigt ein bisschen umgemodelt. Das ging irgendwie glatt über die Bühne, denke ich jedenfalls. Aber es war eine Warnung für mich. Und im Verlauf der Zeit hat sich das auch bestätigt. Das waren so ein paar Dinge. Berührung von Heiligkeit, helle Gedanken, immer mit Bestätigung, wenn es um mehr geht. Und man kann sich auch vertun. Man braucht die Bestätigung durch andere. Deshalb Gemeinschaft. Deshalb Gemeinde. Deshalb ist der Leib des Christus die Gemeinde. Gemeinschaft. Mit vielen Gaben. Mit vielen Ergänzungen. Und davon gehe ich nicht ab, weil es auch so in der Bibel steht. Ich komme zum Schluss. Also Karfreitag, Weihnachten, darüber kann man viel nachdenken und sprechen. Ostern ist ein Problem. Was machen wir 2000 Jahre danach? Jesus gibt uns Anweisung, Hilfen. Komm zu mir im Gebet. Übergebt euer Leben immer wieder neu Das kann man täglich tun. Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich vertraue es dir an. Und wenn wir seine Worte befolgen, dann werden wir erfahren, mitbekommen. Wie auch immer, ich habe zwei Bereiche genannt, Heiligkeit, das Empfinden, ich stehe vor Gott, er durchschaut mich, er kennt mich, er liebt mich. Unwahrscheinliches Empfinden. Er vergibt mir. Alles mit dem Wort Heiligkeit irgendwie in Verbindung gebracht. Und dann helle Gedanken. Gedanken, die sich absondern vom normalen Denken. Ich nehme das mal so. Und das Dritte ist, immer wieder Kontakt mit Gläubigen haben, die mein Empfinden, meine Gedanken von der anderen Seite bestätigen oder auch mal verneinen. Das ist eine Hilfe. Und ich hoffe, dass wir so den Auferstandenen immer wieder neu erfahren. Ich wünsche es für mich und für euch. Der Auferstandene ist nicht eine historische Geschichte, sondern er ist jetzt lebendig durch seinen Heiligen Geist. Aber wie wir uns öffnen, oder verschließen, das bleibt jedem auch überlassen. Was sagte der Engel zu den drei Frauen, die Jesus salben wollten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Sucht den Auferstandenen nicht bei den Toten, sondern bei den Lebenden. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Nicht bei den Toten, sondern bei den Auferstandenen. Lebenden, durch den Geist Lebenden. Amen. Herr Jesus Christus, danke, dass du lebst, erfahrbar bist. Und viele Menschen in den Jahrhunderten haben dich erfahren und ihr Leben eingesetzt für dich. Danke, dass es weltweit jetzt verkündet wird. Und du hast gesagt, dass du wiederkommen wirst. Für Einzelne ganz plötzlich, aber am Ende der Zeit wirst du für alle sichtbar erscheinen, denn du lebst. Danke, dass wir uns darüber wirklich freuen dürfen in dieser Zeit. Amen.